Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Leser im Deutschlandfunk Kultur, und ich freue mich jetzt auf unseren nächsten Gast mit breitem Lächeln, auch Lutz Rathenow. Wenn wir jetzt gemeinsam Marco Martin begrüßen, der Name ist vorhin schon mal gefallen. Hallo, Herr Martin.
Hallo.
Hallo. Habe ich das falsche Mikro angemacht? Sagen Sie nochmal was, Herr Martin.
Ach, hallo.
Nee, gucken wir mal. Wir müssen was fummeln. So,
ich glaube, wir haben das falsche.
So, wir haben nämlich hier einen ganzen Mikrofonwald.
Ja, jetzt bin ich zu
Hallo,
hören.
Herr Martin.
Hallo, guten Morgen nochmal.
Was ich vorhin nämlich unterschlagen habe beim Buch von Lutz Rathenow bei den Angaben, dass es nämlich auch einen Kompagnon gibt. Herr Rathenow hat selbst gesagt, herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von eben Marco Martin. Und ohne dass wir es geplant hätten, ganz, ganz ehrlich, haben wir uns heute mit Ihnen für ein ganz anderes Thema verabredet, Herr Martin. Ist wirklich ein Zufall, aber nett, ne?
Ja. Ist ein netter Zufall, aber es ist wirklich ein ganz anderes Thema.
Ja, warum Sie hier sind, Herr Martin. Heute nicht mal als Kritiker wie sonst bei uns, sondern als Autor von mehreren Büchern gleich über ein literarhistorisch-politisches Ereignis und seine Folgen. Eine Veranstaltung nämlich, die heute auf den Tag vor 75 Jahren in Berlin stattgefunden hat. Ab dem 4. Oktober 1947 der erste deutsche Schriftstellerkongress. Was war das für ein Treffen, Herr Martin, wer kam hier zusammen?
Ja, es hat stattgefunden in einer Zeit, als das Hin und Her zwischen beiden Stadtteilen noch möglich war, zum Teil auch geistig. Also der Kongress hat stattgefunden im Westberliner Hebbeltheater, im Ostberliner Deutschen Theater in der Schumannstraße und ist veranstaltet worden vom Kulturbund, der damals noch gesamtdeutsch war, und vom Schutzverband Deutscher Schriftsteller. Die Militärkommissionen der beiden Sektoren waren anwesend, aber wer natürlich sich sofort die Dominanz versucht hat, über den Kongress zu krallen, war natürlich die sowjetische Militärdelegation um den Kulturfunktionär Alexander Dimschütz. Und sie hatten natürlich ihre Leute, die sogenannten Moskau-Heimkehrer, Johannes R. Besche, der dann auch sofort eine Rede hielt im sowjetischen Sinn. Und man muss sagen, ein Kongress, der apolitisch sein wollte, ist dann ja zum Teil in dieses sowjetische Fahrwasser gekommen. Das heißt, es wurde sehr viel von Frieden gesprochen. Aber Frieden bedeutete natürlich Hinnahme des sowjetischen Expansionismus.
Spektakulär wurde dann aber der zweite Tag. Was ist da passiert?
Ja, ich muss ganz kurz noch auf den ersten Tag zurückgehen, um zu sehen, was da für eine Atmosphäre war. Man hätte ja denken können, jetzt wird endlich aufgeklärt, was sich in diesen 12 Jahren angesammelt hat. An Schuld, an Verdrängung zwischen innerer Emigration, zwischen äußerer Emigration. Aber das wurde kaum angesprochen. Und man fragt sich, weshalb sind die Exilanten mit denen, die in Deutschland geblieben sind und die zum Teil auch mitgemacht haben, mehr oder minder so milde Verfahren, aber das war die sowjetische Konzeption. Alle, auch die nicht-kommunistischen bürgerlichen Schriftsteller ins Boot holen, damit man so eine Art Einheitsfront hat. Das heißt, diese Debatte fand nicht statt und dann wurde natürlich wieder dieser Friedenssermon geprägt, die Sowjetunion und der Frieden etc. Und am zweiten Tag, Sie hatten es erwähnt, gab es den Eklat. Ein junger, bislang unbekannter Amerikaner, Melvin Lasky, damals 26 Jahre alt, geboren in der Bronx als Kind einer ostjüdischen Einwandererfamilie, sprach Klartext. Er war gar nicht vorgesehen als Redner und in die Rednerliste hat ihn der damalige RIAS-Redakteur Günter Bürgenfeld gesetzt. Und Melvin Lasky sprach jetzt wirklich Klartext, was es heißt, die Position oder die Verantwortung der Schriftsteller ernst zu nehmen. Er sprach von den amerikanischen Schriftstellern, die gegen die Bigotterie in ihrem eigenen Land ankämpften, aber auch ankämpfen können, im Unterschied zu denen in der Sowjetunion, wo es flächendeckende Repressionen gibt, Hochstalinismus. Er erwähnte den Fall von Anna Achmatowa und sagte, dass unsere Solidarität den sowjetischen Schriftstellern gilt, die unter Zensur und Verfolgung leiden. Und das war der Eklat. Mhm. Die Sowjets tobten, die Angehörigen der sogenannten inneren Emigration der deutschen Schriftsteller, die 33 im Land geblieben sind, schwiegen, weil sie den Duckmäuser-Habitus natürlich verinnerlicht hatten. Und es war, wer allerdings sehr beeindruckt war von Melvin Larskys Rede, war die alte Ricarda Hoch. die dann wenige Wochen nach dem Kongress die sowjetische Zone verlassen hat und dann kurz darauf in der Westzone verstorben ist. Und dieser Paukenschlag von einem Auswärtigen, von einem jüdischen Amerikaner, der das erwähnt hat, was die deutschen Schriftsteller sich nicht mal andeutungsweise zu erwähnen trauten, ist ein großes Ereignis.
Und dieses Ereignis hatte eine kulturgeschichtlich auch weitere bedeutsame Folge, nämlich die Gründung einer Zeitschrift.
Ja, mithilfe der Amerikaner hat dann Melvin Lasky in West-Berlin die Kulturzeitschrift Der Monat herausgegeben. Und dort wurden all die Debatten schließlich geführt, die im Kongress nicht geführt wurden. Nämlich auch die Verantwortung deutscher Intellektueller, auch wenn sie sich unpolitisch im Dritten Reich verhielten. Die Frage, ob dieser deutsche Kulturbegriff wirklich eine Barriere ist gegenüber der Barbarei. Jemand wie Max Frisch hat das verneint. Dann waren Leute aus dem Exil, auch Linke aus dem nicht-kommunistischen Exil, die im Monat ihre publizistische Heimat fanden. Ich möchte noch erwähnen, dass der Namensgeber des Monat Klaus Mann war. Leute wie Hans Sahl, Hermann Kästen, Hilde Spiel, Peter de Mendelssohn publizierten im Monat und sie hatten eine publizistische Heimat da und natürlich wurde der neue Totalitarismus, der jetzt prägend war, nämlich die sowjetische Diktatur im Monat seziert und nicht nur angeklagt, sondern analysiert, das alles aber aus einer, ich würde sagen, linksdemokratischen Position heraus.
Sie beide, Marco Martin und Lutz Rathenau, sind in der DDR aufgewachsen, eine Generation auseinander, aber sie werden beide solche politischen Literaturdebattentöne wie hier auf jenem Kongress wohl noch gut im Ohr haben. Kann man denn vielleicht aus dieser Historie, dieser Erinnerung dran etwas lernen, mitnehmen für unsere Gegenwart? Was denken Sie, Herr Rathenau?
Ja, indem man auf Genauigkeit, Wahrnehmungsgenauigkeit steht in seinem Ansätzen, in seinem Schreiben, in dem, was man aufnehmen will und indem man sich nicht zu früh auf Klischees wahrnehmen lässt. Für mich ist die Erinnerung nach dem Beitrag hier auch von Marco Martin nochmal eine an West-Berlin insgesamt. Übrigens auch an diesen Sender hier, in dem wir uns befinden, der damals der RIAS war, den ich ja hörte in Thüringen, in Jena. Und später hörte ich auch, dass die Redakteure hier, die Literaturredakteure Hans-Georg Soldat zum Beispiel, sehr frei arbeiten konnten und auch Kritik an amerikanischen Geldgebern äußern durften und geäußert haben, wenn ihnen danach zumute war. Also das ist etwas, was man daraus lernen kann, das Bedürfnis nach genauer Wahrnehmung und nach immer größtmöglicher Freiräume, ohne dass man je sicher sein kann, sie auf dauerhaft gesichert zu bekommen.
Sie haben sich in mehreren Büchern gleich, Marco Martin, mit diesem Thema, ja, mit diesem literaturhistorischen Thema und seinen Folgen auseinandergesetzt. Was hat Sie denn da so stark fasziniert oder interessiert? Warum war Ihnen das so wichtig?
Mir war es wichtig, an jemand wie Melvin Lasky zu erinnern, an einen Außenseiter, der die deutschen blinden Flecke markiert hat und beschrieben hat. Wir haben ja heute eine ähnliche Situation. Es waren über die Jahre hinweg auswärtige Historiker wie Timothy Garden Ash, wie Timothy Snyder, wie Anne Applebaum, die den Deutschen ins Gewissen geredet haben, dass ihre Energieabhängigkeit gegenüber Russland fatal ist, dass sie sich entfremden, dass sie in Osteuropa Angst schaffen. Es waren deutsche Historiker, auch Außenseiter wie Karl Schlögl oder Gerd Köhnen, die Klartext gesprochen haben. Und wen sieht man heute in den Talkshows? Leute wie Juli C. oder den TV-Philosophen Richard David Precht, die nun die Experten geben, was geradezu absurd ist. Und die Erinnerung an die Leute, die Klartext gesprochen haben, die genau waren, ist wichtiger denn je.
Der erste deutsche Schriftstellerkongress vor 75 Jahren in Berlin. Danke, Marco Martin, für diese Erinnerung daran. Und ja, und schön, dass Sie gerade heute bei uns waren.